Ich habe uns heute eine Frage mitgebracht und vermute, dass sich fast alle diese Frage wahrscheinlich schon gestellt haben. Die Frage lautet: Was hat Corona, diese Corona-Krise, mit Gott zu tun? Manchmal ist diese Frage ganz nah und brennend, manchmal ist sie vielleicht auch weiter weg oder wir schieben sie ein bisschen beiseite. Aber jeder, der mit Gott lebt, wird sich diese Frage schon mal gestellt haben. Und wenn man an dieser Stelle recherchiert und auf Suche geht, was dann für Antworten gegeben werden, natürlich werden ganz viele Antworten gegeben. Der sieht auch, es gibt ein unglaubliches Spektrum an verschiedenen Antworten. Aber erstmal, ich finde die Frage gut. Fragen sind sowieso gut. Meistens sind die Fragen gut, die man nicht mit einem Satz beantworten kann. Wenn man eine Frage mit einem Satz beantworten kann, dann ist sie wahrscheinlich nicht sehr produktiv. Eine Frage, die einen gedanklich arbeiten lässt, ist schon mal sehr viel wertvoller. Und diese Frage, finde ich, ist tatsächlich so eine Frage. Was hat diese Corona-Krise mit Gott zu tun? Die Corona-Krise, hätten wir vor einem Jahr gedacht, als wir hier saßen, dass so etwas kommt? Etwas, was noch nie da gewesen ist. Dass eine Krankheit, eine Pandemie die ganze Welt komplett im Griff hat. Und die ganzen Folgen, die sich daraus ergeben, vor allem die negativen, sind überhaupt nicht abzusehen. Das Ganze setzt eine unglaubliche Dynamik frei. Was macht das mit unserer Psyche? Langfristig. Was macht das mit unserer Wirtschaft? Was macht das mit unserer Hoffnung, die für uns so wesentlich ist? Und wenn man dem nachdenkt und nachgeht, dann kann das Ganze, was dabei passiert, das Bild, was entsteht, ganz, ganz düster werden. Ich möchte das jetzt nicht weiter auswalzen. Es ist ja auch genug in den Medien dazu gesagt. Und wenn ich das jetzt weiter täte, was ich könnte, wird das so eine depressive Grundstimmung bei uns noch sehr verstärken. Die Frage lautet: Ist da Gott irgendwie drin? Hat er etwas damit zu tun? Manche sagen: Nein, er hat nichts damit zu tun. Es ist eine biologische Geschichte mit ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten und Gott hat damit so erstmal gar nichts zu tun. Diese Antwort ist für mich deswegen verlockend, weil sie sehr harmonisch ist. Das hat nichts mit Gott zu tun, dann halte ich Gott da außen vor und dann brauche ich nicht irgendwie Gott mit dem Ganzen zusammendenken, was offenbar sehr, sehr kritisch sein kann. Es ist eine bequeme Antwort. Sie wird oft gegeben, aber ich habe da so meine Zweifel. Wenn ich die Bibel aufschlage, sehe ich, die ganze Wirklichkeit wird im Denken der Bibel mit Gott in Verbindung gesetzt. Positiv wie negativ. Jesus sagt, wenn die Sonne scheint, dann ist das ein Zeichen der Güte Gottes über Gerechte und auch über Ungerechte. Ja, er sagt sogar, die Haare auf unserem Haupt sind gezählt und kein Haar fällt aus, ohne dass Gott es weiß. Alles steht unter seiner Fügung. Ja, für die Männer ist das eine bittere Wahrheit, ja. Aber es gibt eben auch solche bitteren Wahrheiten. Und umgekehrt, du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Auch das hat etwas mit Gott zu tun. Früher als Kind habe ich immer gedacht beim Tischgebet, man müsste doch jetzt eigentlich der Köchin danken, die das zubereitet hat. Man dankt aber Gott. Ja, natürlich wäre es wirklich gut, auch der Köchin zu danken. Ganz klar, dickes Ausrufungszeichen. Aber selbstverständlich hat es primär etwas mit Gott zu tun. Sogar bei den kleinen Vögeln, sagt Jesus. Euer himmlischer Vater ernährt die kleinen Vögel auch, dann euch erst recht. Alles wird mit Gott in Verbindung gebracht. Wenn in Israel eine Heuschreckenplage wütet, hat das etwas mit Gott zu tun. Wenn eine gute Ernte ist, dann ist es ein Segen und hat etwas mit Gott zu tun. Wenn eine Dürre kommt, hat es auch etwas mit Gott zu tun. Und dann kann man klagen. Die Klage ist ja bei uns sehr verkümmert. Ich sehe das ganz selten, dass wir wirklich klagen. Die Klage setzt voraus, dass die negative Wirklichkeit etwas mit Gott zu tun hat und dass die Klage etwas bewirkt, dass Gott ein Ohr für uns hat und dass er unser Schicksal ändern kann. Das ist damit verbunden, ein wirklich lebendiger Gott, der etwas mit der Schöpfung zu tun hat. Es hat in diesem Jahr etwas Auffälliges gegeben in der deutschen Theologie. Ich erzähle ja ganz selten etwas davon, aber das muss ich jetzt mal erzählen. Und zwar ein Riesenaufreger, ein Riesenskandal. Das hat es lange nicht mehr gegeben. Früher konnte man noch so eine Welle der Aufregung initiieren, wenn man zum Beispiel sagte, das Grab Jesu ist voll geblieben, er ist gar nicht auferstanden. Wenn das Theologen sagen, hat das früher einen Aufreger produziert. Heute ist das überhaupt kein Grund mehr, sich aufzuregen. Es regt sich keiner mehr auf. In den 70er Jahren konnte eine Theologin sagen, Gott ist tot. Da hat man sich auch noch drüber aufgeregt. Heute regt sich da keiner mehr drüber auf. Irgendwie auch komisch finde ich, dass sich keiner mehr aufregt. Oder? Wenn ich mich gar nicht mehr aufrege, ist irgendwie alles egal. Ja? Aber jetzt gab es ein Buch, wo man sich tatsächlich nochmal aufgeregt hat. Und dieses Buch ist von einem Theologen, ich kannte den auch nicht, geschrieben, Günther Thomas. Müsst ihr nicht kennen. Dieses Buch heißt Die Lebendigkeit Gottes. Was sagt er darin? Gott ist ein lebendiger Gott. Man kann ihn anrufen im Gebet und er reagiert darauf. Er hat was zu tun mit unserer Welt und er kann sich ärgern und freuen über unser Leben. Er ist mit uns in Interaktion. Jetzt werdet ihr sagen, okay, das steht ja auch so in der Bibel, ist doch ganz selbstverständlich. Nein, das ist nicht selbstverständlich. Das ist so komisch für viele, für sehr, sehr viele, dass sie sich extrem über dieses Buch aufgeregt haben. Erstaunlich. Er sagt auch in dem Buch, dass Jesus auferstanden ist, dass das Grab auch leer war. Dass Gott etwas mit dem ganzen Elementar zu tun hat. Er ist ein lebendiger Gott und mit diesem Gott haben wir es zu tun. Dass so etwas eine Aufregung produziert, das finde ich schon etwas ganz, ganz Sonderbares. Aber so ist es. Und hier wird deutlich, es gibt immer so einen geistigen Kampf. Die einen sagen, ja, Gott ist irgendwie, irgendwo. Ja, und wir können an ihn glauben, das ist schön. Aber so wirklich etwas zu tun hat er nicht mit unserem Leben. Und das andere ist dies, nein, Gott ist sehr wohl da. Er ist sehr aktiv. Er hat ein brennendes Herz. Und er sieht uns und es ist ihm überhaupt nicht egal, was wir tun. Er reagiert auf das, was wir tun. Es ist ein lebendiger Gott. Es gibt eine Interaktion, ein Hin und Her zwischen Gott und den Menschen. So kann man die Wirklichkeit sehen und so sieht die Bibel, ich sag's mal so ganz ungeschützt, natürlich auch die Wirklichkeit und man könnte unzählige Beispiele dafür finden. Gott hat mit dem Ganzen etwas zu tun. Ja, sage ich, behaupte ich, bin ich von überzeugt. Und nun bleiben wir mal auf dieser Spur und ich stelle mir vor, wenn jetzt Martin Luther hier wäre, einfach mal so als Vorstellung, dann würden wir ihn fragen, lieber Dr. Martinus, was hat diese Pest, hätte man damals gesagt, was hat das mit Gott zu tun? Was würde Luther da antworten? Ich finde, Luther ist an der Stelle sehr aufschlussreich und ganz hilfreich. Ich denke, von dem, was ich von Luther kenne und gelesen habe, würde er wahrscheinlich erst mal sagen, liebe Leute, das, was ihr hier seht mit dieser Pandemie, das betrifft das Welthandeln Gottes. Das hat etwas mit Gott zu tun, alles, was wir erleben, aber wir können darin Gott nicht wirklich verstehen. Gott ist in seinem Welthandeln für uns unbegreiflich. Oder wie die Bibel es sagt, seine Gedanken, nämlich Gottes Gedanken, sind höher als unsere Gedanken. Ja, er hat damit etwas zu tun, Aber wir können das nicht immer enträtseln. Sehr oft können wir es eben nicht. Ja, Luther sagt sogar, wenn wir nur diesen Gott, wie er uns in der Welt begegnet, wahrnehmen, dann können wir an Gott irre werden. Das ist wirklich so. Ich kann mir eines Morgens einen wunderschönen Sonnenaufgang angucken und sagen, oh, schön, das hat etwas mit Gott zu tun. Und gleichzeitig kann ich die Brutalität in der Natur wahrnehmen, das Fressen und gefressen werden und sagen, das ist im Grunde genommen schrecklich brutal. Ich kann mich freuen über ein schönes, kühles Bier und kann erschrecken über diese Corona-Pandemie. Es ist immer beides da. Wenn ich beides mit Gott zusammen denke, dann kriege ich kein klares Bild. Luther sagt, wie kann ich Gott finden, so dass ich sein Herz erkenne? Ich kann es nicht tun, indem ich die Welt wahrnehme. Das ist kein Weg, um da auf einen grünen Zweig zu kommen. Luther hat eine andere Idee und die möchte ich uns jetzt mal erklären mit diesem Parament, was hier vorne ist. Ich hoffe, Sie können das einigermaßen sehen. Wenn nicht, die hinteren, können Sie nachher nochmal nach vorne kommen und sich das genau anschauen. Was ist da abgebildet? Da sind ganz viele Farben. Nach oben hin wird es hell, das ist offenbar die lichte Welt Gottes. Anja, ich hoffe, ich interpretiere das jetzt richtig. Ja? Und je tiefer man geht, desto dunkler wird es. Ja, je mehr wir in die Tiefe gehen, in die Niederungen unserer Existenz, kann es eben auch sehr dunkel werden. Stichwort Corona-Pandemie. Licht und Finsternis. Da gibt es natürlich noch ganz viele andere Farben und Schattierungen dazwischen. Jetzt gibt es da einen eigentümlichen Strahl, der das Bild beherrscht. Da ist zwar ganz viel dunkel unten, also unsere Welterfahrung, und trotzdem ist da ein heller Schein, der nach unten reicht. Dieser Schein, das ist ganz interessant, wird oben sozusagen spiegelverkehrt dunkel. Ich finde, das ist sehr sprechend für mich. Es heißt für mich, wenn das nach oben hin in die lichte Welt Gottes dunkel wird, dann sagt es für mich, Gott lässt sich berühren von dieser Dunkelheit, von dem Leid und von dem Schmerz. Unabhängig von dem, ob man es verstehen kann. Es ist eine Grundaussage getroffen, die geht durch die ganze Bibel. Gott will nicht das Unglück des Gottlosen, so heißt es in der Bibel. Er will das nicht. Er ist ein Gott des Lichtes, ein Gott der Liebe. Und von dem, was uns niederdrückt, was uns schwer ist, lässt sich Gott berühren. Und deswegen ist in dieser lichte Welt Gottes etwas von unserer Dunkelheit, wo deutlich wird, an Gott geht das gar nicht spurlos vorbei. Ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage. Ich hoffe, dass wir das fassen. Es ist immer einfach, an Gott zu glauben, wenn alles glatt läuft. Dann, wenn es dunkel wird, wenn Gott nicht zu verstehen ist, dann wird es anders. Und dann zu sehen, nein, Gott ist einer, der sich berühren lässt, das ist etwas Wesentliches. Selbstverständlich ist das in dieser Corona-Pandemie auch so. Gott steht nicht gleichgültig darüber, wenn seine Menschen leiden. Und er schickt auch einen hellen Lichtstrahl, so heißt es sogar im Neuen Testament, runter zu uns. Und dieser helle Lichtstrahl, das ist Jesus Christus. Oder die Worte, die darum stehen. Ja, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, das ist Jesus Christus. In ihm ist die Gerechtigkeit. Er hat diesen für uns zur Sünde gemacht. Das heißt, er ist gestorben für unsere Schuld, für all das Dunkle, für all das, worunter wir leiden. Weil das so ist, dürfen wir wissen, in diesem Lichtstrahl, wenn ich mich diesem Licht aussetze, werde ich so erleuchtet, dass sich dieses Licht einmal sich bei mir ganz durchsetzen wird. Auferstehung, neues Leben. Gott macht alles gut, er wischt alle Tränen ab. Luther würde sagen, das Dunkle drumherum soll uns hinweisen auf dieses Licht, soll uns fragen lassen. Deswegen ist diese Frage auch so gut. Was hat das alles mit Gott zu tun? Wo ist Gott in dem Ganzen zu finden? Da, wo ich erkenne, dass es Gott gut mit uns meint, dass sein Herz für uns schlägt. Martin Luther würde alles daran tun, dass wir diesen Lichtschein erkennen, dass wir nach Jesus Christus fragen und unser Leben an dieser Wahrheit festmachen, auf diese Wahrheit gründen. Dann kann ich immer noch vieles nicht beantworten. Dann ist mir Gott in seinem Welthandel immer noch ein Rätsel. Aber ich weiß, dass ich in dem Ganzen gehalten bin von seiner Liebe. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Und deswegen, ja, Gott hat mit dem allen was zu tun, aber er möchte, dass wir auf seine Spur kommen, sein Wort ernst nehmen, das, was er uns schenken will. Es ist da ein Geschenk, dass wir uns darauf gründen, dass, was er für uns getan hat. Darin ist alle Freiheit und aller Frieden begründet. Luther hätte aber dann auch noch gesagt, wenn das einmal klar ist, wenn wir diese Liebe erfasst haben, dann können wir auch noch mal fragen, wie ist das mit diesem Dunklen? Das Dunkle ist ein Hinweis darauf, dass irgendwas mit unserer Welt nicht stimmt. So ist es ja. Diese Welt ist eine Welt, an der man irre werden kann. Irgendwas stimmt doch nicht. Die Menschen suchen und fragen. Man kann sich auch dagegen auflehnen. Aber wir kriegen es nicht hin, dass wir diese Welt, die oft eine schlechte Welt ist, zu einer guten Welt machen. Was ist das? Und dieses ist ein Zeichen dafür, dass diese Welt eine gefallene Welt ist, eine Welt, die sich von Gott entfernt hat. Dadurch, dass Gott ausgeklammert wird von uns, dadurch gibt es dieses Leid. Und dieses Leid hat auch eine Sprache und diese Sprache heißt Umkehr. Wir sollen Gott suchen und Jesus verheißt, wer wirklich sucht, der wird auch finden. Luther hat dafür, finde ich, ein wunderschönes Bild, was er in der Heiligen Schrift gefunden hat, nämlich den Propheten Jona. Der Prophet Jona ist ein störrischer Prophet. Er kriegt einen Auftrag von Gott, aber er hat keine Lust, diesen Auftrag auszuführen. Er soll in Ninive, das ist eine schreckliche Diktatur im Osten Israels, denen sagen, dass es so nicht weitergeht. Aber er will das nicht tun, weil er schon wieder ahnt, dass Gott doch gnädig sein will. Und diesen Leuten da in Ninive gönnt er keinen Frieden. Deswegen geht er in die andere Richtung oder fährt in die andere Richtung mit einem Schiff in Richtung Spanien. Also einmal übers Mittelmeer rüber. Das gefällt Gott nicht. Und was macht Gott? Er schickt einen Sturm. Das Schiff schaukelt, die Seemänner sind verzweifelt, sie tun ihr Bestes. Aber dieser Sturm ist geradezu übermächtig. So, und was macht Jona? Jona liegt im Bauch des Schiffes und schläft. Hier setzt Martin Luther an und sagt, ja, das ist unsere Zeit. Er meinte seine Zeit, wo er gelebt hat. Aber ich habe den Eindruck, nee, das ist noch viel, viel mehr unsere Zeit. Wir erfahren diesen Sturm. Gott hat eine Botschaft mit diesem Sturm. Er sagt ja zu Jona, bitte umkehren. Und Jona verpennt diesen Anruf Gottes. Natürlich wird es dann noch besser. Da kommt ja der Kapitän und sagt, du schläfst hier, rüttelt ihn wach. Und Jona kommt dann ja noch auf den Pfad der Tugend. Eine sehr schöne Geschichte. Aber mir geht es jetzt einmal um dieses Bild und was Luther damit macht. Er sagt, es darf auf keinen Fall so sein, dass wir so sind wie der Jona, dass wir einfach nur schlafen, gar nicht diese Frage stellen, was hat das mit Gott zu tun, und dann gar nicht den Weg zur Umkehr finden. Im Neuen Testament wird etwas berichtet, da ist ein Turm, der Turm von Siloa, auf 18 Menschen gefallen. Und die Leute kommen zu Jesus und sagen, was ist da los? Haben diese Menschen mehr gesündigt? So denken wir ja. Zur Zeit Jesu hätte man vielleicht gedacht, ja, weil diese 18 Leute den Sabbat nicht richtig eingehalten haben, ist der Turm halt auf die raufgefallen. Aber Jesus schiebt diesen Gedanken ganz schnell beiseite und sagt etwas, was aufwühlen kann, was für uns wahrscheinlich auch ärgerlich klingt. Er sagt, nein, sie waren nicht sündiger als alle anderen. Und wenn ihr nicht umgeht, kehrt, werdet ihr auch alle so sterben. Das ist schrecklich hart, das ist provokativ. Aber es hält fest, dass das alles etwas mit Gott zu tun hat und dass Gott dadurch spricht. Er möchte, dass wir zur Besinnung kommen. Er möchte, dass wir umkehren. Er möchte, dass wir dieses Licht erkennen. Wer dieses Licht erkennt, der hat kein einfaches Leben. Und er kann auch solche Fragen nicht mal eben elegant mit einem Satz beantworten. Aber er hat etwas gefunden, wo er weiß, das wird mir in Ewigkeit nicht zerbrechen. Er hat etwas gefunden, nämlich Gott, von dem er wissen kann, er lässt mich nicht los. Er lässt mich auch im Tal des Todes nicht los. Er wird mich durch alles hindurch retten, weil er alles aus Liebe für mich getan hat. Es ist das Größte, auch gerade durch das Dunkle, diesen Gott, diesen liebenden Gott zu erkennen. Amen.